Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo zusammen, hier ist wieder Anpfiff 15:30, euer Fußball-Podcast. Wir starten mit der heutigen Folge direkt rein in unsere fünfte gemeinsame Bundesliga-Saison und das auch noch am Deadline-Day. Und ja, am Deadline-Day, wer braucht da schon Plättigol und Fabrizio Romano, wenn ich auf Fabi und Sören zurückgreifen kann. Grüß euch Jungs, hallo.
Hallo zusammen.
Wunderschönen guten Nachmittag aus Meerbusch, hallo.
Jungs, der Deadline-Day wirft seine großen Schatten voraus. Irgendwelche Wünsche noch für eure Vereine? Oder wie verfolgt ihr den Deadline-Day heute über den Tag bisher?
Ich verfolge ihn wirklich nur im Ticker, im Live-Ticker. Das heißt, ich kriege erst dann die Benachrichtigung, wenn dann auch wirklich die Transfers final abgeschlossen sind. Also dieses Ganze drumherum mit hätte, könnte, wird wahrscheinlich und. Davon halte ich Abstand. Das macht einen nur nervös.
Ja. Fabi, große Namen wieder mit dabei gewesen. Jetzt auch heute wieder. Man muss teilweise auch schon ganz schön mit dem Kopf schütteln, ne?
Um ehrlich zu sein, weiß ich es gar nicht, weil mich das relativ wenig bis gar nicht untertags interessiert, um ganz ehrlich zu sein. Bin da ein bisschen wie Sören, ich schaue dann abends einmal rein, weil auch diese vermeintlichen Transferexperten meines Erachtens eigentlich ein Berufsverbot bekommen sollten, weil sie eigentlich zu nichts gut sind, außer irgendwelche Nachrichten in den Markt zu setzen. Und ich glaube mittlerweile auch, dass genau diese Experten auch ein gewisses Instrument in der Fußballwelt sind, von Beratern im Zweifel oder irgendwelchen Vereinen, die vielleicht in einer gewissen Hinsicht Druck ausüben sollen. Also ich finde es furchtbar und wünsche mir da manchmal die alten Zeiten zurück. Und deswegen halte ich es ähnlich wie Sören. Ich werde heute Abend nach Feierabend mal reingucken in die App, wer überall wohin gewechselt ist. Und dann bin ich auch froh, wenn der Quatsch vorbei ist, um ehrlich zu sein.
Was die Bundesliga angeht, werden wir vielleicht jetzt heute schon bei dem einen oder anderen Team mal draufschauen. Ansonsten können wir ja vielleicht eventuell mal in der nächsten Folge, können wir uns ja ein bisschen aufteilen, jeder mal in so eine Liga mal reinschauen, was da so die namhaftesten Transfers waren. Ich denke da an Spanien bei dir, Fabi. Ein Verein, der dir sehr am Herzen liegt, der hat ja heute auch nochmal zugeschlagen mit einem interessanten Spieler. Ne?
Welcher denn? Du unterstellst mir ja permanent, dass ich irgendwelche Vereine toll finde.
Der FC Barcelona mit Gabriel Jesus von Arsenal. Finde ich einen ganz interessanten Transfer eigentlich für Barca, die ja auf den Abgang von Lewandowski damit reagiert haben. Ne? Unter anderem.
Ja, gut. Auf jeden Fall die günstigere Variante als Alvarez von Atletico Madrid. Trotzdem, wer die Statistiken von Jesus kennt, der weiß, dass er nicht unbedingt der Treffsicherste war. Und ich glaube, was mich ein bisschen überrascht hat, war, dass Arsenal den für, in Anführungszeichen, so geringes Geld abgegeben hat.
10 Millionen, ne?
Aber wie gesagt, auch hier, wenn man das Transfergebaren der ein oder anderen Liga oder des ein oder anderen Vereins ja so ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen würde, da könnte man fast meinen, dass es fast schon manchmal ein bisschen manipulativ ist, wie da im Markt Spieler zu welchen Preisen herumgereicht werden. Also es ist auch ein ganz interessanter Markt auf jeden Fall.
Ja, das stimmt. Gut, sei es drum, starten wir. Bundesliga, erster Spieltag. Sören, und ja, eigentlich schon traditionell zum Bundesliga-Auftakt bei einem Bayern-Heimspiel, ja, haben die Bayern wieder eine ordentliche Klatsche verteilt. Leidtragender diesmal an diesem Freitag war der VfB Stuttgart.
Ja, und damit erstmal herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft an den FC Bayern München. Nein, das ist natürlich noch ein bisschen zu früh, aber ja, die Art und Weise, wie der Rekordmeister in die Saison gestartet ist, war ja wirklich beeindruckend. Das hat man ja schon im Supercup so ein bisschen gesehen. Fantastische Mannschaft, wenn die ihre Qualität abruft. Ja, kein Bundesligist irgendeine Chance. Klar, der VfB hat es 20 Minuten eigentlich gut gemacht, aber was heißt das schon? Spiel geht dann doch ein bisschen länger als 20 Minuten. Und am Ende muss man sagen, die Qualität ist wirklich gut bei den Bayern. Auch in der zweiten Halbzeit, dann nach dem zwischenzeitlichen 1-1 durch den VfB, ja, war es eine Machtdemonstration der Bayern, die ja schon jetzt in einer sehr, sehr guten Verfassung sind.
Fabi, ist schon ziemlich beängstigend eigentlich, oder? Man hat ja jetzt durch die Weltmeisterschaft und auch ja, unter anderem, dass die Spieler ja auch später erst im Kader dazugestoßen sind, eigentlich jetzt nicht, konnte man nicht unbedingt damit rechnen, dass die Bayern sofort wieder wie geölt laufen, der Motor, oder?
Also ich weiß nicht, was du meinst mit beängstigend, ob das positiv oder
negativ. Definitiv positiv.
Positiv. Ich finde einfach, in einer gewissen Hinsicht ist es dann doch nicht so überraschend, weil die Mannschaft sich ja kaum verändert hat, bis auf ein, zwei Positionen. Ich glaube, man hat es hinbekommen, dass man auch jetzt in der Lage ist, von der Bank nochmal Qualität nachzulegen, was letzte Saison durchaus vielleicht mal in dem ein oder anderen Spiel nicht mehr der Fall war. Du bist auf vielen Positionen doppelt besetzt, zumindest national auf sehr, sehr hohem beziehungsweise extrem guten Niveau. Und am Ende ist der Kader, glaube ich, jetzt so drauf ausgelegt, dass man im Zweifel die ganz großen Ziele angreifen kann, würde ich behaupten.
Definitiv. Vincent Kompany-Sören hat ja auch ein bisschen überrascht mit der Aufstellung, was er, glaube ich, auch dann gezeigt hat, dass er dieses Jahr noch mehr vielleicht schon von Beginn an rotieren wird.
Ja, das stimmt natürlich, wobei er natürlich auch einen Kader jetzt beisammen hat. Also wenn wirklich alle fit sind, dann hat er die Qual der Wahl. Er hat natürlich jetzt auch den ja vermeintlichen Luxus, dass er mit als Beispiel jetzt mit Brown einen Spieler hat, den du hin und her schieben kannst dann eben auch, der dann eben offensiv spielen kann. Und das ist natürlich ein Faktor, den der FC Bayern vielleicht in der letzten Saison nicht so hatte. Aber da ist auch dasselbe Problem, glaube ich, was wir schon in der letzten Folge, in den letzten Wochen besprochen haben. Harry Kane muss im Prinzip fit bleiben. Das ist, glaube ich, die Position, wo der FC Bayern nicht die breite Bank hat. Aber wenn alle fit sind, hat Vincent Kompany die Möglichkeit, dann eben auch zu rotieren. Und das ist natürlich ein Vorteil, wenn es dann irgendwann in die Crunch-Time geht, Winter nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres, da brauchst du diesen Kader auch.
Und wenn wir mal ehrlich sind, Fabi, unterm Strich war das ein Duell zweier Champions-League-Mannschaften eigentlich und der VfB kann ja noch sich bei Fabian Bretlo eigentlich bedanken, dass es nur am Ende 5-1 hieß.
Ja, also wie gesagt, ich fand trotz alledem und das darf man hier nicht vergessen, dass es schon auch, das Ergebnis ist sehr deutlich am Ende geworden dann auf jeden Fall, aber es war trotzdem, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Niveau, was wir da am Freitag gesehen haben, für das, dass man die Bundesliga ja oft auch so schlecht macht. Kann der VfB in der Champions League eine Rolle spielen diese Saison? Nein, aber das war von Anfang an klar. Ich glaube, man hat ja zumindest teilweise im Spiel durchaus mithalten können. Und bei den Bayern ist halt ja wenig überraschend, hat man ja in der letzten Saison auch schon gesehen, dass es da nochmal einen Qualitätsunterschied gibt, war, glaube ich, auch jedem im Vornherein klar. Ich glaube, Sebastian Hoeneß hat es auch im Interview gesagt, also wir werden nicht die einzige Mannschaft sein, die hier im Zweifel unter die Räder kommt. Und da muss man eben auch sagen, dass die Mannschaft der Bayern jetzt zumindest so scheint es, wirklich auch nahe dem Peak-Maximum leistungstechnisch unterwegs ist. Und da wird es jetzt die spannendste Frage, glaube ich, bei den Bayern ist, inwiefern sie das über eine ganze Saison halten können. Und dazu hast du halt, glaube ich, das ist der große Unterschied im Vergleich zu von vor 3, 4 Jahren oder vielleicht auch 5 Jahren bei den Bayern. Du hast halt aktuell auch ein, zwei Weltklasse-Spieler in deiner Mannschaft. Mit Michael Olise, ich glaube, jeder, der am Freitag das Spiel geguckt hat, muss man auch als Nicht-Bayern-Fan neidlos anerkennen, dass das, glaube ich, im Moment mit das Beste ist, was es im Weltfußball gibt. Und das trägt dich natürlich auch als Mannschaft. Ja. Das fand ich schon richtig krass. Also sowas hatten wir schon ganz viele Jahre, auch beim FC Bayern nicht mehr. Und das übertrifft meines Erachtens im Zweifel sogar auch Arjen Robben, Frank Ribéry-Zeiten in jeglicher Hinsicht. Und dazu hast du noch einen Mittelstürmer, der, glaube ich, in der zweiten oder dritten Minute links hinten mit einer Blutgrätsche aushilft und als Spielmacher agiert und gleichzeitig dir in der Saison wahrscheinlich wieder irgendwas zwischen 30 und 40 Tore garantiert. Und das ist das, was die Mannschaft trägt. Und Von daher, glaube ich, kannst du jetzt darauf warten, bis noch der ein oder andere zurückkommt. Du hast einen Jamal Musiala, du hast einen Serge Gnabry. Und dann ist, glaube ich, weniger die Sturmspitze im Zweifel das Problem, sondern ich sehe eher, dass es im Laufe der Saison bei ganz viel Pech die Zentrale beim FC Bayern sein könnte, die ein bisschen die Schwachstelle sein wird. Nämlich rund um Pavlovic, Kimmich und wie gesagt dann eben die zwei Jungs, die hinten anstehen mit Bischoff und Ndiaye. Da glaube ich, darf auch nicht so viel passieren, weil ansonsten wird es da eng auf der Position.
Wenn ich jetzt ziemlich überzeugend fand, jetzt auch bei dem ersten Spiel war Minjae Kim, hat ja auch eine ziemlich gute Vorbereitung gespielt und ich denke, war glaube ich letztes Jahr auch von den Statistiken her war relativ gleich auf mit Tah und Upamecano in der Bundesliga, relativ gleich alle von der Minutenanzahl, außer halt in der Champions League, wo eigentlich Upamecano und Tah gesetzt waren. Sollen vielleicht noch was zum VfB oder sind wir soweit? War ein Bonusspiel für den VfB eigentlich.
Ja, weiß ich nicht, ob man das schon als Bonusspiel bezeichnen würde, aber ja, der VfB, ich glaube, er hat diese Saison mehr Arbeit vor sich als in der letzten Saison. Sie müssen sich, glaube ich, auch gegen solche Gegner nach wie vor strecken. Und man hat einfach gesehen, dass der VfB ja auch weit davon entfernt ist, da wirklich gegen ein richtiges Champions-League-Team zu bestehen. So ehrlich muss man, glaube ich, auch nach dem ersten Spieltag schon sein.
Es ist aber auch, jetzt wo du das sagst, auch nochmal umso mehr verwunderlich, dass der VfB ja auch noch auf der Abgabenseite versucht gerade Millionen zu generieren. Ich glaube, Wagnoman, glaube ich, ist auf dem Sprung oder ist schon weg für ein Appel und ein Ei, auch wieder für englische Verhältnisse, glaube ich, 10 Millionen ungefähr.
Aber wenn du da ehrlich bist, macht der VfB da eigentlich auch alles richtig. Ne? War ja auch lange Zeit immer wieder in der Saison verletzt. Ne? Also
naja, aber ich würde jetzt behaupten, man kann es sehen, wie man will, weil am Ende des Tages bist du als VfB jetzt auch in drei Wettbewerben gefordert. Eine gewisse Rotation, das gehört dann eben auch dazu, dass du irgendwann in der Lage bist, auch ein bisschen rotieren zu können, ohne den großen Qualitätsverlust in deiner Mannschaft zu haben. Und dazu gehört es dann eben halt auch, dass du 15, 16, 17 Spieler hast im Kader, die dann eben auch die Qualität mitbringen. Wenn du aber genau diese Kaderspieler vor der Saison, ich glaube, da war noch einer, oder? El Canus, oder?
Er soll jetzt aber wohl blau bleiben.
Soll jetzt wohl bleiben, stand auch auf der Kippe und dann sind wieder beide weg. Und dann wird es natürlich auch beim VfB irgendwann eng und dann darf auch nichts mehr passieren. Aber das ist nun mal ein Stück weit, glaube ich, das Schicksal des einen oder anderen Bundesligisten, aber trotzdem gab es dann auch ein paar positive Dinge, wo man durchaus auch als VfB darauf aufbauen kann. Ob es dann aber auch für ganz vorne reicht, das wage ich in einer gewissen Hinsicht zu bezweifeln. Ja. Also für die Champions League meine ich damit.
Ihr habt jetzt beide mehrfach schon angesprochen, lass mal kurz draufschauen, ich habe es mal kurz aufgemacht. Die Gegner in der Champions League ist eigentlich von allen vier deutschen Mannschaften der VfB ist da eigentlich ja, mit am besten erwischt. Atletico Madrid mit dem Heimspiel, dann musste nach Bratislava, zu Hause gegen Viking Stavanger. Was haben wir dann noch? Galatasaray auswärts, natürlich auch eine heiße Kiste, auswärts bei Inter Mailand. Und dann hast du noch Lille und Brügge also und Eindhoven. Da solltest du schon gucken, dass du da zumindest in die Qualifikationsphase kommst. Ne? Das sollte ja wohl machbar sein. Also den Anspruch sollte der VfB, glaube ich, haben mit dem Kader.
Ja, also wie gesagt, da waren jetzt mindestens drei Gegner dabei, wo du schon auch gewinnen darfst als Bundesligist. Ich glaube, ja, auswärts bei Galatasaray ist ein Hexenkessel, aber auch der vierte der Bundesliga oder der dritte oder vierte der Bundesliga in der letzten Saison darf durchaus auch gegen Galatasaray mit dem Anspruch ins Spiel gehen, das auch zu gewinnen. Und dann bin ich voll bei dir, weil du musst schon auch irgendwo bei roundabout 9 bis 12 Punkten mindestens rauskommen bei so einer Auslosung. Weil wenn du das nicht mehr hinbekommst, dann kannst du freiwillig nächstes Jahr die Segel hissen und dann freiwillig in der Conference League spielen.
Gut, dann Sören, würde ich sagen, machen wir mit dem Samstag weiter. Und ja, 33 Jahre ist her, bis mal wieder Bundesliga-Fußball im Saarland gespielt werden konnte. Und ich glaube, es gab keinen besseren Augenblick, als jetzt am Samstag, den dann direkt mit dem Sieg zu feiern.
Ja, ein 3-2-Sieg, der, finde ich, gar nicht mal so unverdient war gegen Bayer Leverkusen. Ich glaube, man hat gesehen, was das für ein Faktor sein kann, für die Elversberger zu Hause zu spielen. Leverkusen in den ersten Minuten in der Anfangsphase ja gefühlt gar nicht da, oder die haben das Spiel gar nicht angenommen, wussten nicht, was auf sie zukommt, und das hat Elversberg dann ja mit zwei Treffern in der 8. und 9. Spielminute dann gnadenlos ausgenutzt, Tore zum richtigen Zeitpunkt. Da musste Leverkusen, glaube ich, ja, zwei, dreimal schlucken, um überhaupt reinzukommen in diese Partie. Dann erste Halbzeit, muss man schon sagen, mit zunehmender Spieldauer hatte Leverkusen dann auch die ein oder andere Chance. Aber mit der 2-0-Führung in die Kabine zu gehen, war wichtig aus Elversberger Sicht. Und dann ja kommen sie ja fulminant aus der Kabine, machen das 3-0. Und dann, klar, hat Leverkusen gefühlt auf ein Tor gespielt. Irgendwann sind da noch, ist der Anschluss durch Patrick Schick gefallen. Hinten heraus dann noch das 3-2 in der Nachspielzeit. Aber unterm Strich muss man schon sagen, ist Leverkusen einiges schuldig geblieben, auch wenn Elversberg einen Top-Tag erwischt hat. Viel zu wenig. Ich glaube, das haben die Verantwortlichen auch gesehen von Leverkusen, dass das sicherlich noch nicht ja die Benchmark sein kann für die kommende Saison oder für die laufende Saison. Und von daher muss man schon sagen, es ist die erste dicke Überraschung der neuen Spielzeit. Aber Leverkusen, boah, die haben viel Arbeit, weil das, was ich gesehen habe, war nicht gut, um sagen zu können, okay, das ist ein Team, was definitiv in die Champions League einziehen wird.
Mhm. Fabi Sörn hat es schon angesprochen, den fulminanten Start der Elversberger untermauert, glaube ich, da auch in den ersten 15 Minuten 8-0 Abschlüsse. Das machte so ein bisschen den Eindruck, konnte ja nicht die Konferenz gucken, ich habe mir das Spiel die ersten 20 Minuten angeschaut. Also die Leverkusener wirkten da auch überhaupt nicht wirklich geistig frisch, viele individuelle Fehler. Ich denke da an den Fehler von Tapsoba zum 2-0 war es, glaube ich. Den war, glaube ich, gar nicht bewusst, haben sie alles ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, machte so den Eindruck.
Ich weiß es nicht, ehrlicherweise, weil ich glaube, ich bin dann nach wie vor bei dem Thema, ist das wirklich eine Mannschaft? Ist in dieser Mannschaft eine Achse vorhanden, die sozusagen das System oder die Vorgaben tragen kann, implementieren kann? Der Mann, der ein Stück weit vor der Saison, ich weiß es natürlich auch nicht, aber ob, ich würde es mal vermuten, von außen betrachtet, vielleicht auch ohne Not zum Kapitän geworden ist, war vermeintlich mit der schlechteste Mann am Platz. So einen Tag kann man erwischen. Aber wie gesagt, da kommen viele Dinge zusammen. Und wenn man sich die erste Elf mal anguckt, dann frage ich euch beide, ob ihr da eine Achse erkennen könnt, ob ihr da die unmittelbaren Führungsspieler seht. Ja, vielleicht vom Namen her der ein oder andere, aber Fragezeichen bei mir. In vielerlei Hinsicht. Und dann lässt du dich von Elversberg überrumpeln. Ist mit Sicherheit nicht der Auftakt, den man sich gewünscht hat. Und ich gehe davon aus, im Hintergrund, dass der ein oder andere dann jetzt vielleicht doch auch nochmal ein bisschen nervös wird.
Ja, zumindest auf dem Transfermarkt hat Leverkusen da auf jeden Fall nochmal ordentlich Geld in die Hand genommen. Jetzt gerade Moussa Diaby ist jetzt auf jeden Fall fix. Dann holen sie noch den Bruder von Désiré Doué von PSG, beziehungsweise von Straßburg, mal eben für 30, 35 Millionen für die Rechtsverteidigerposition. Also
was sind das für Transfers? Also wo ist da die...
Yes, ganz genau.
Wo ist die Strategie? Also klar, du holst wieder Spieler aus Frankreich, mit die wahrscheinlich ein Riesenpotenzial besitzen, aber wo ist da die Idee, dass daraus eine Mannschaft werden kann? Also du hast wieder viele Talente, viele hochgelobte Spieler. Du hast natürlich auch mit Lucas Vázquez einen Transfer, der letztes Jahr schon überhaupt nicht aufgegangen ist, der jetzt beim ersten Spieltag auch nicht das abrufen konnte, wozu er geholt würde als Führungsspieler. Also du hast eine Ansammlung von internationalen Talenten, sind es Top-Talente, bei denen Ablösesummen wahrscheinlich ja. Aber wo ist die Seele dieser Mannschaft? Also ich verstehe es nicht. Dann vergraut es noch einen Robert Andrich, da sagt der Trainer erstmal, ich spreche nicht mit ihm. Jetzt wird er ja wahrscheinlich doch bleiben. Aber was ist, also was drückt Leverkusen aus? Also wofür wollen sie stehen? Es ist ein, so hart muss man vielleicht sein, im Moment echt ein zusammengekaufter Haufen. Und daraus eine Mannschaft zu formen, das wird brutal, brutal schwer. Und selbst wenn du das schaffst, ja, fehlt mir diese Seele, die Leverkusen da irgendwie in der Mannschaft überhaupt nicht hat.
Ja, und das ging aber nicht erst in diesem Sommer los, sondern das war letzten Sommer auch schon so, wo du Geld in die Hand genommen hast. Wie viel hat man, glaube ich, für Tillmann, waren es, glaube ich, 30, 35 ja. Millionen.
Ja.
Wie sehr hat man sich für diesen Transfer gefeiert? Das war ein Spieler, der vor, glaube ich, 4 Wochen noch ein Interview gegeben hat, dass er nicht sicher ist, ob er bleiben soll. Jetzt ist er die gesetzte 10. Wenn man sich auch mal die Einwechslungen anguckt, dann bist du auf dem Niveau, dass du den Stürmer einwechseln musst, den Bremen nicht fit bekommen hat und eigentlich auch nicht mehr gebrauchen konnte. Deswegen ging er wieder zurück. Du hast den Jonas Hofmann letztendlich dann noch auf der Bank als Heißbringer. Ich meine, das lässt schon tief blicken, meines Erachtens. Und wie gesagt, und ich bleib dabei, was mir dann eben auch fehlt, vor allem von Fernando Caro oder dann Rolf, ist eine gewisse Demut. Die konnte man im Übrigen auch bei den Interviews nach dem Spiel nicht wirklich erkennen, sondern ja, ich weiß nicht, das war dann schon ein bisschen zwiespältig teilweise die Kommentare. Oder anders ausgedrückt, du musst erstmal einen aus der Leverkusener Mannschaft finden, der ein vernünftiges Interview geben will nach dem Spiel, weil es eben auch darin liegt, dass keiner die Verantwortung übernehmen will. Und das kannst du, wie gesagt, oder ist eine der größten Aufgaben, die Leverkusener haben am Ende des Tages, jetzt das auch so zu kommunizieren, intern wie extern, dem Anspruch auch wieder gerecht zu werden. Dann bin ich nach wie vor bei dem Punkt, dass ich bis jetzt auch noch ganz schwer bis gar nicht einschätzen kann, ob Martinez überhaupt der richtige Trainer ist, ob er überhaupt dieses Niveau sozusagen managen kann. Und deswegen sage ich, ist für mich bei Leverkusen ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Trotzdem, und das muss man natürlich dann auch noch mitgeben am Ende, um dann unsere Leverkusen-Fans auch wieder ein bisschen zu beruhigen. Klar kannst du mit so einer Mannschaft an sehr, sehr guten Tagen auch viele Mannschaften ärgern. Aber das, was man jetzt in der Vorbereitung gesehen hat oder speziell am ersten Spieltag, gibt mir nicht unbedingt viel Fantasie, um die Leverkusener weit vorne angreifen zu sehen, um es mal so auszudrücken.
Also alles, was man jetzt so verfolgt hat und gehört und gelesen hat, also gerade für die Aufstellung von Martinez, sind ja jetzt die Spieler erst jetzt noch im letzten Zuge gekommen. Ne? Maser wird auf jeden Fall auf der 10 jetzt so rüberrücken für Tillmann. Und dann hast du die rechte Seite einmal komplett neu besetzt, jetzt mit Doué hinten und dann davor noch Diaby. Und dann wird auch in der Innenverteidigung noch Medina auf jeden Fall demnächst Stamm sein. Ich würde sagen, unter Vorbehalt gibt der Mannschaft mal noch 2-3 Wochen allerspätestens nach der Länderspielpause, denke ich schon, dass du da deutliche Fortschritte sehen wirst.
Ja, aber das mag ja alles sein, aber du hast jetzt gerade auch Namen vorgelesen, da sind wir genau bei dem Thema. Wer ist die Achse in dieser Mannschaft? Wer übernimmt Verantwortung? Wer kommuniziert auf dem Platz? Ist das überhaupt möglich bei Leverkusen?
Also sind wohl auf jeden Fall, was man, also wie gesagt, ein Tapsoba, ein Patrick Schick, die jetzt auch mit am längsten im Verein sind. Marc Flecken soll mehr in die Verantwortung genommen werden. Ja,
und ja, hätte Fahrradkette oder soll wer. Und dann bist du auch bei dem Thema, was man ja durchaus auch mal ansprechen kann, Identifikation mit dem Verein.
Ja.
Aber da können wir viele Vereine jetzt durchgehen, wo wir danach suchen können.
Aber ja, aber Leverkusen hatte ja den großen Vorteil, weil du hast natürlich auch einen finanziellen Vorteil jetzt gehabt über 2 Jahre hinweg. Ich glaube schon, dass es auch im Prinzip der Plan war, eine Mannschaft für die Zukunft aufzubauen. Aber du hast es gerade eben genannt. Jetzt fällt Tillmann, fällt dann aus der ersten Elf raus und dann hast du schon den ersten, der in der Kabine eine Fresse zieht, um es mal auf Deutsch zu sagen. Dann wird Unruhe verbreitet. Und so geht es dann durch und durch. Jetzt musst du einen Andrich ein komplettes Jahr lang mitziehen. Ein Spieler, den der Trainer eigentlich gar nicht haben will. Und ja, ich weiß es nicht. Also ja, vielleicht hast du recht und Leverkusen überrascht uns alle im Laufe der nächsten Wochen. Aber ich glaube, man hat hier ein, zwei, drei ganz große Chancen vergeben, auch im letzten Jahr schon im Sommer. Ob die Trainerwahl wirklich die richtige war, sei auch mal dahingestellt. Aber es wird sich alles zeigen. Wir können jetzt natürlich auch komplett daneben liegen.
Richtig, genau. Und eine Mannschaft, die jetzt ein bisschen trotz des Sieges so kurz gekommen ist, die Elversberger, können wir, glaube ich, jetzt für die ganze Saison jetzt auch schon nach dem ersten Spiel festhalten, ist kein normaler Aufsteiger. Das hat man jetzt, glaube ich, auch gesehen. Ne?
Ja, das muss man sagen. Sie haben eine klare Spielphilosophie, eine klare Identität. Die haben sie vielleicht jetzt an der einen oder anderen Stelle angepasst, aber sie ziehen doch ihr Spiel auch durch, wie sie es in der zweiten Liga gemacht haben. Klar sind das andere Gegner jetzt, aber das ist eine Mannschaft, so soll es sein. Und selbst wenn sie mal eine Niederlage in Serie haben werden mit 4, 5 Spielen, wo sie keine Punkte holen, ich glaube, dass sie ihren Weg so durchziehen. Und ob es dann am Ende reicht, wird man sehen. Aber es ist auf jeden Fall eine Mannschaft, sei es jetzt zum Beispiel die jungen Spieler mit Mokwa, Onyeka, Campbell, das sind Spieler, die man sich dann auch gerne anschaut. Und sie machen einen guten Job. Das sind die ersten drei Punkte, mit denen du nicht gerechnet hast. Und ich denke mal, gerade auch aus Elversberger Sicht kann es so weitergehen.
Ja, perfekt. Ja, und gelungenen Einstand. Am Samstagnachmittag feierte auch Neucoach Martin Demichelis, Fabi, bei dem Sieg über Gladbach. Am Ende hieß es 3-0. Unterm Strich ein wirklich hochverdienter Sieg für die Leipziger.
Ja, das würde ich auch so sagen. Also ich glaube, es lag mehr an den Leipzigern, dass das Spiel nicht schon früher der Deckel drauf war, als an den Gladbachern. Gladbach kam, glaube ich, ganz gut ins Spiel. Das darf man nicht vergessen. Aber wie gesagt, am Ende dauert es halt 90 Minuten. Und dann war es schon so, dass die Leipziger extrem dominant aufgetreten sind. Man sieht es dann auch, glaube ich, beim Torschussverhältnis oder bei den Expected Goals. Hätte auch noch höher ausfallen können. Und in einer gewissen Hinsicht war es eigentlich das Ergebnis, was man im Vorfeld eigentlich auch erwarten hätte können. Ich glaube, von den Leipzigern können wir diese Saison mehr erwarten, zumindest nach den ersten Eindrücken, als im Vorjahr, würde ich behaupten. Und von daher, ja, und zu den Gladbachern, ja, was soll man da sagen? Schwierig. Schwierig. Ich muss ja, wie formuliere ich es? Also schwierig, die Fantasie aufzubringen oder den Glauben zu entwickeln, dass für die Gladbacher mehr drin ist diese Saison, als es letzte Saison war, um es vielleicht mal so auszudrücken. Und ich finde einfach auch qualitativ, dass dann in so einem Spiel auch deutlich ein Klassenunterschied phasenweise sichtbar war und ist. Ja.
Du hast gerade noch angerissen, Gladbach gut reingekommen und bis zur Halbzeit, bis kurz nach der Halbzeit auf jeden Fall schon aktiver gespielt und ein bisschen mehr mit Zug nach vorne versucht zu spielen als noch in der letzten Saison. Das hat man dann schon gemerkt. Allerdings.
Aber es bringt alles nichts, wenn es nicht geht. Ja. Du kannst nicht.
Und Tim Kleindienst hat es ja hinterher im Interview unter anderem auch ziemlich die Mannschaft in die Kritik genommen. Ne? Nach dem Motto, mit dem Kindergartenfußball gewinnen wir auch in dieser Saison gefühlt kein Spiel, ne? Wenn man da nicht in die Zweikämpfe geht oder dem Gegner im 16er da 2-3 Meter Platz hat, um sich noch zu drehen. Ja, gut. Ne? Mehr als ansprechen, immer und immer wieder, kannst es dann auch nicht. Ne?
Ja, aber vielleicht, Sören, du kannst gleich dran ansetzen, aber man muss halt einfach auch mal, man guckt sich, also mache ich ja zumindest immer am Samstag sich dann auch die Startaufstellungen mal angucken und dann guckst du so eine Gladbacher Mannschaft an und weißt eigentlich auch sofort, boah, na Halleluja. Also da bist du in der Tabellenregion 18 bis 12 unterwegs. Und mehr ist es dann halt einfach auch nicht, wenn du mich fragen würdest.
Ich frage jetzt. Ja, das ist. Nein, das ist ja genauso, hätte ich es auch gesagt. Also die Gladbacher sind in der Masse von Teams die Saison dabei. Entweder ja, du hast mal wirklich eine Saison, wo du sagst, okay, du landest auf dem einstelligen Tabellenplatz oder du bist da in der Verlosung mit drin, eben ja, unten reinzurutschen. Und dass sich im Moment sehr, sehr viel auf Tim Kleindienst projiziert, ist klar. Er ist sicherlich einer der ja, Schlüsselspieler für die Gladbacher. Aber er muss jetzt auch aufpassen, dass er jetzt nicht an jedem Mikro, wo er vorbeiläuft, genau solche Aussagen raushaut, weil es ist der erste Spieltag. Okay, du kannst es ansprechen, aber direkt öffentlich da deine Mannschaft mit reinzuziehen, ja, da musst du auch ein bisschen aufpassen, weil er ist im Prinzip auch erstmal dafür verantwortlich, dass er die Tore schießt. Klar, er muss sie auch serviert bekommen, aber er muss mit seiner Leistung vorangehen und dich dann ja immer ins Mikro zu stellen, jetzt direkt nach dem ersten Spieltag und so in die Kritik zu gehen, ist er, glaube ich, auch im Moment gut beraten, ein bisschen runterzufahren. Ist im Moment sehr präsent in den Medien, aber es intern ist, glaube ich, besser, jetzt gerade auch zu dem Zeitpunkt der Saison die Fehler anzusprechen. Und sie müssen ihre Punkte woanders holen. Ich glaube, dass sie gegen ja, Leipzig jetzt nicht als klarer Favorit ins Spiel gegangen sind, ist klar. So, nächste Woche zählt es am Samstag, Heimspiel gegen Elversberg. Da muss der Dreier her. Und danach kann man dann auch mal sehen, wo die Gladbacher sich so ein bisschen einpendeln werden bis zur Länderspielpause. Mhm.
Auch ganz
das Ding ist, Gegner. Ja, ja, aber was man natürlich halt auch irgendwo sagen muss, sind ja letztes Jahr dann auch schon die ersten Stimmen ein bisschen lauter geworden gegen Polanski. Und am Ende guckst du dann den Kader an und guckst mal, was dann noch hier auf der Bank sitzt. Dann fragst du dich teilweise schon, was du aus so einer Mannschaft denn wirklich auch rausholen sollst. Es braucht mir jetzt keiner erzählen, dass der Trainer dran schuld ist. Mit so einem Spielermaterial reicht es nun mal halt auch nicht für die ersten 8 oder 9, wenn du mich fragen würdest.
Das ist wie mit dem Handwerker und dem Werkzeug, ne? Ich meine, nur so gut wie das Werkzeug ist. Ja, ja.
Also wie gesagt, denk an meine Worte. Ich glaube, Gladbach wird froh sein.
Ja. Okay. Ja, zumindest konnten die Gladbacher sich, was das angeht, ähnlich wie in der letzten Saison noch auf Nikolas im Kasten verlassen. Also Gladbach hat auf jeden Fall vor einem deutlich schlimmeren Desaster bewahrt mit einigen richtig geilen Aktionen. Und bei RB fand ich zumindest die Flügelzange mit Gruder und Nusa, die da immer wieder ihre Schnelligkeit ausgespielt haben. Damit waren die Gladbacher ja auch ziemlich oft ziemlich überfordert, haben auch schon richtig viel Spaß gemacht. Kunku auch direkt einen Assist noch geliefert zum Einstand nach der Einwechslung.
Kunku.
Und mal schauen, was sich da jetzt bei RB jetzt heute noch tut. So, Sören, anderes Trainerdebüt endete 3-3 unentschieden an der alten Försterei.
Ja.
Am Ende kann man sagen, die einen haben Moral bewiesen und die anderen können mit dem Punkt gut leben.
Ja, was machen wir mit dem Spiel? Also das ist war auf jeden Fall ein wilder Spielverlauf. Union Berlin, ja, 1-0 in Führung gegangen, dann haben die Frankfurter es gedreht, ja, und dann auch irgendwie aus der Hand gegeben. Am Ende 3-3. Ich glaube, beide Mannschaften oder beide Trainer werden nicht unbedingt zufrieden sein. Klar, die Frankfurter, die dann eben die Führung aus der Hand gegeben haben, aber auch Union Berlin, die sich sicherlich auch ein anderes Spiel erwartet hätten. Ich glaube, beide konnten noch nicht so wirklich ihre Philosophie durchbringen. Klar, im Endeffekt, wenn du 2 Tore aufholst, musst du mit dem Punkt sehr zufrieden sein. Ja, aber ich glaube, beide Teams sind auch weit weg davon, von ihrer Leistung, die sie dann in den nächsten Wochen zeigen werden. Und in Frankfurt hat man im Moment das Gefühl, dass es nicht nur sportlich im Moment noch nicht so ganz rund läuft, sondern auch neben dem Platz. Von daher passt das so ins Bild, dass du dann eben eine 3-1-Führung noch aus der Hand gibst. Aber auch da bei beiden Teams noch Luft nach oben. Kleiner Erfolg dann für Union Berlin sicherlich.
Was Later Union früh nach Unioner Standard wieder in Führung gebracht. Ne? Wie das Tor dann bei den Frankfurtern durch Abdul Talib fällt. Der Fehlpass von Querfeld, die Ballannahme, war natürlich katastrophal. Kann passieren, aber ja, sollte nicht. Und hinten heraus hat die SGE eigentlich gar kein Mittel gehabt gegen die ganzen hohen Bälle, die dann am Ende in den 16er reingesegelt sind. Ne? Da war Union ja drückend überlegen, was das angeht. Unterm Strich schon ein verdienter Punkt auf jeden Fall. Atubolo, Fabi, für sein Startelf-Comeback auch ein paar Mal richtig stark gehalten. Guter Auftritt gewesen eigentlich, trotz der 3 Gegentore.
hat er nicht beim ersten, glaube ich, auch ein paar Aktien im Spiel gehabt, finde ich, oder kann man das nicht so sagen? Ja, ich meine, an Atubolu, ich meine, am Ende hat Frankfurt 3-3 verloren, glaube ich, wenn du 3-1 führst, auswärts und dann auf die Art und Weise dann den Gegner auch wieder zurückkommen lässt ins Spiel und wie du sagst, eigentlich mit einfachen, banalen Mitteln, das darf dir eigentlich als Frankfurt in der Hinsicht so auch nicht passieren. Trotzdem, glaube ich, vor dem Spiel hätte es jeder unterschrieben, wenn du mindestens einen Punkt mitnimmst nach der Vorbereitung, speziell nach den letzten 1-2 Wochen in der Vorbereitung. Und die Frankfurter haben auf jeden Fall noch einiges an Arbeit vor sich, beziehungsweise Adi Hütter. Aber am Ende, glaube ich, ist es für die Unioner tatsächlich auch sehr, sehr glücklich gewesen, noch den Ausgleich zu erzählen.
Ja, ich denke, da werden wir bei der nächsten Folge auch noch den einen oder anderen Neuzugang dann bei Union besprechen können. Die werden heute wohl auch nochmal aktiv werden, was man da so hört und liest. Zwei Sachen habe ich noch, würde mich eure Meinung mal interessieren. Einmal, was die Torwartposition bei den Frankfurtern angeht. Michael Zetra wurde letztes Jahr geholt als klare Nummer 2 eigentlich, wechselt jetzt für 3 Jahre nach Leeds, gibst jetzt quasi deine Nummer 2 ab und behältst deine ehemalige Nummer 1, die ja eigentlich komplett verbrannt ist. Wäre es da nicht der bessere Weg gewesen, Michael Zetra zu behalten und Kauas Santos vielleicht mal in irgendeine Liga zu schicken, wo er ein bisschen unterm Radar erstmal wieder sich ein bisschen fangen kann?
Tja, ich glaube, das Problem ist dasselbe Problem, was nur Atubolu hatte. Mit fortlaufender Zeit sind keine Stellen mehr frei bei Teams, die ambitioniert sind, auch in der Liga spielen, die dich als Torwart weiterbringt. Und da muss man sagen, Santos, wenn er ausgeliehen worden wäre, dann sicherlich zum Team, wo er auch spielt. Und die Planstellen sind alle frei. Das hätte man relativ früh nach Öffnung des Transfermarkts im Prinzip machen müssen. Von daher blieb dir wahrscheinlich nicht viel übrig. Und für Cetera, glaube ich, so was man hört, er wollte ja nicht unbedingt weg. Aber wenn Leeds oder wenn ein englisches Team sich da meldet und sagt, okay, die Nummer 2 hörst du und wir bezahlen dir das dann auch ganz gut, ich glaube, dann sagst du irgendwann ja, weil du schon dann auch die Möglichkeit hast, zumindest in den Pokalwettbewerben deinen Einsatz zu bekommen, gutes Gehalt zu bekommen und du bist in der besten Liga der Welt. Von daher ist es aus Ceterer Sicht sicherlich ein sehr guter Transfer. Aber die Eintracht jetzt mit 2 Nummer 1 im Prinzip, das kann auch im Laufe der Saison noch ein bisschen für Unruhe sorgen. Vor allen Dingen dann, wenn Atubolu vielleicht auch mal eine kleine Schwächephase hat.
Fabi, letzter Frankfurter, der ein Dreierpack oder mehr als 3 Tore geschossen hat. Fällt dir der spontan ein?
Jovic.
Sehr gut. Weißt du auch, bei welchem Spiel es war?
Nein.
Okay, es war beim Festteil, es war 2018 beim 7-1 über Fortuna Düsseldorf. Da hat Luka Jovic nämlich sogar 5-mal getroffen. Ja. Nur das so am Rande. So. Der FC Köln, Sören, hat einen Bombenstart hingelegt, konnte man jetzt am Samstag gegen die TSG Hoffenheim auch nicht unbedingt mit rechnen, gerade nach der Leistung in der ersten Halbzeit, wo die TSG eigentlich einen ziemlich dominanten Auftritt hingelegt hat, für die mit 1-0 geführt hat und eigentlich das Spiel so weit im Griff hatte.
Ja, 2 unterschiedliche Halbzeiten, das muss man wirklich sagen. Erste Halbzeit hat man gesehen, glaube ich, dass Hoffenheim schon, wenn sie es auf den Platz bringen und vielleicht dann 90 Minuten zukünftig durchziehen, eine richtig gute Mannschaft auf dem Platz hat. Ja, und die zweite Halbzeit, ich denke mal, dass in der Kabine da auch ordentlich die richtigen Worte gefunden worden sind. Die Kölner dann besser rausgekommen, dann natürlich mit dem 1-1 durch Elmala das Stadion angezündet haben. Dann natürlich Glück gehabt haben, das muss man sagen, wenn der Mörstedt Elfer reingeht.
Der gut geschossen dann hätte, war, ne?
Eigentlich schon, das würde ich auch so sagen. Direkt quasi nach dem 1-1, wenn da dann das wieder die Führung vor Hoffenheim fällt, ist es vielleicht ein anderes Spiel dann nochmal. Klar, aber dann trotzdem die Hoffenheimer wieder in Führung gegangen und dann die Schlussphase mit dem Stadion dann im Rücken, da kann was entstehen. Und mit Thies Dallinger, glaube ich, ein Stürmer jetzt im Kader der Kölner, der auch viel Freude bereiten kann, der sich direkt einführt mit dem Doppelpack. Und so kann's gehen, glaube ich. So kannst du dann gerade zu Hause auch Punkte holen gegen Teams, wo du vielleicht Außenseiter bist. Aber trotzdem, man hat auch bei den Hoffenheimern gesehen, das ist eigentlich auch eine gute Mannschaft in dieser Saison, die oben mitspielen wird. Klar, trotzdem ärgerlich, wenn du so einen Spieler noch aus der Hand gibst, weil sie gerade in der ersten Halbzeit, ja, oder wenn man es so sieht, haben sie es in der ersten Halbzeit das Spiel verloren, weil da hättest du eigentlich schon vielleicht dann auch mit 2-3-0 führen können.
Elmar hatte da, glaube ich, eine Chance, wo er frei vor Oliver Baumann war, aber hinten raus, ja. Maler ausgewechselt, Ragnar Ache ausgewechselt und dann konntest du auch mal von der Bank noch nachlegen. Du hast Thijs Verlinde angesprochen, war schon richtig stark. Und jetzt hat der FC noch auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Ich hatte gehofft, dass es vor dem Kicker-Manager-Spielstart schon passiert. Leider ist es jetzt erst passiert. Mickey Moore von Tottenham. Da können wir uns richtig, die Bundesliga sich richtig drauf freuen. Auch erst 19 Jahre. Ja, englisches Talent der Oberklasse auf jeden Fall. Wenn der wirbeln wird, da können sich die FC-Fans sehr drauf freuen. Da erwarte ich mir auch sehr, sehr viel von. Bin ich gespannt.
Ja. Ja, das ist sicherlich ein Transfer. Thomas Kessler hat ja scheinbar sehr gute Kontakte in die Premier League, auch die jungen Spieler zu holen. Moore bei Tottenham, ja auch in den ersten Spieltagen oder an den ersten Spieltagen, ja, wichtiger Spieler gewesen, der viel Einsatzzeiten bekommen hat. Also, dass du so einen Spieler dann auch holst, also der wird dich auf jeden Fall weiterbringen.
Zwar nur für ein Jahr geliehen, aber alles andere wäre, glaube ich, auch utopisch gewesen.
Ja.
Von daher, Guido Mensah auf der linken Seite hat mir auch sehr gut gefallen bei den Kölnern. Auch eine richtig gute Verstärkung. Lukaschai-Spieli in der Innenverteidigung auch. Also, FC hat alles jetzt bei dem Transferfenster richtig gemacht, kann man, glaube ich, so sagen. Fabi, bist du noch bei uns?
Ja, bin ich auch. Für mich, wie gesagt, abschließend mit Elversberg natürlich die größte Überraschung des Spieltags, dass die Kölner das Spiel am Ende dann 3-2 ziehen. Und den Rest habt ihr ja schon analysiert.
Ich denke auch für den FC könnte am Freitag auch beim VfB was drin sein. Wollen wir mit dem Spiel weitermachen, Fabi? Wo wir keine Tore gesehen haben am Samstagnachmittag.
Etwas Paderboring?
Oh, hör mal. Stark.
Darf man stark. So nicht sagen. Zuallererst muss ich sagen, ich finde den Trainer, Kettemann von Paderborn, finde ich unfassbar sympathisch, muss ich dazu sagen. Ich glaube, die Mainzer haben es einfach verpasst, am Ende den Sieg mitzunehmen. Ich glaube, die Paderborner haben alles reingeschmissen. Ich glaube, waren nahe des Maximums unterwegs, glaube ich, was man auch leistungstechnisch von den Paderbornern erwarten kann. Und die Mainzer haben am Ende einfach zu wenig aus ihren Möglichkeiten gemacht. Und dann ist es am Ende 0-0, wo du vermeintlich mit 3 Punkten geplant hast. Trotzdem am Ende ist nichts passiert nach dem ersten Spieltag. Tendenziell würde ich natürlich nur behaupten, dass die Mainzer mit dem Anspruch, den sie dieses Jahr auch haben, lieber mit 3 Punkten gestartet wären wahrscheinlich. Aber es war trotzdem kein schlechter Auftritt. Also es gab 0-0 Spiele, wo man sich mehr Sorgen gemacht hat als jetzt nach dem Spiel. Und dann ist es einfach einer dieser Tage, wo du wahrscheinlich nochmal 90 Minuten spielen könntest und kein Tor erzielst.
Am Ende 20 Abschlüsse von den Mainzern, wobei davon jetzt auch nicht wirklich viele wirklich gefährlich waren. Bei den Mainzern hat man, glaube ich, schon gemerkt, dass sie so ihre Probleme haben gegen Mannschaften, die sehr, sehr tief stehen und auch kompakt stehen. Ne? Also die letzte Durchschlagskraft, gerade in der Spitze, geht den Mainzern da so ein bisschen abhanden.
Ja, das ist, glaube ich, das Problem, was Mannschaft von Urs Fischer grundsätzlich haben. Wenn du selbst das Spiel machen musst, und man muss ja auch sagen, dass du im Prinzip nur Nadim Amiri hast, der so einen richtigen Kreativspieler im Zentrum ist. Sano, der natürlich viel wegläuft, defensiv top ist. Lee, der viel unterwegs ist. Aber mit Amiri im Prinzip nur einen hast, der für diese Kreativität sorgen kann. Trotzdem muss man sagen, dass du aus Mainzer Sicht schon gegen solche Mannschaften dir auch andere Lösungen einfallen lassen musst. Und Klar, Tietz hatte diese große Chance, wo es dann vielleicht dann schon 1-0 stehen kann, aber im Endeffekt ist es zu wenig. Und wenn man dann auch an so eine Weiterentwicklung denkt, der Mainzer Mannschaft, ja, muss es da auch andere Lösungen geben, weil sie werden jetzt auch viele Mannschaften treffen, Elversberg, Schalke, grundsätzlich, die hinten drin stehen, und da musst du Lösungen finden, und dann reicht es eben nicht, wenn du dann vielleicht am Ende nur noch hohe Bälle reinschlägst auf die Stürmer, die du hast. Da erwarte ich mir schon ein bisschen mehr Weiterentwicklung.
Okay. So, Samstagabend, Topspiel, Signal Iduna Park, Fabi, Schwarz-Gelb, Borussia Dortmund, erster Heimsieg in der neuen Saison für Niko Kovac, den man teuer bezahlen musste hinten heraus.
Ja klar, das überstrahlt natürlich am Ende alles. Es kann einem auch für den Kerl wirklich nur leid tun. Das wünscht man niemandem. Furchtbar, direkt im ersten Spiel auch nach einer durchaus ordentlichen Leistung, muss man sagen. Am Ende, wenn wir das 2-0 bewerten, dann war es das zu erwartende Ergebnis. Ich glaube, Sören, du hast im Vorfeld unentschieden getippt, was ein bisschen utopisch war, glaube ich, weil es ist schon auch relativ undankbar für den HSV auswärts bei Borussia Dortmund zu starten, und die Kräfteverhältnisse waren ziemlich schnell sichtbar. Es kam noch mal ein bisschen mehr Spannung rein durch die rote Karte. Berechtigt oder nicht, ist, glaube ich, müßig zu diskutieren. 50-50, die einen sagen ja, die anderen sagen nein.
Also ich wäre bei ja.
Mit dem Tempo auch. Und genau, aber wie gesagt, und dann kam noch mal ein bisschen Spannung auf. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass Dortmund das relativ souverän runtergespielt hat. Liegt aber auch einfach meines Erachtens an den unterschiedlichen Kräfteverhältnissen, die da herrschen. Und Dortmund muss auch den Anspruch haben, ein Team wie der HSV zu Hause souverän so runterzuspielen. Also gute Leistung vom BVB, lässt sich drauf aufbauen. Mhm. Girassi mit einem Tor. Wie gesagt, und jetzt bin ich mal gespannt, ob sie dann doch noch auf den Transfermarkt reagieren, auf die Verletzung. Man weiß es ja nicht so hundertprozentig, oder ist irgendwas an dem 18-Jährigen aus Polen, glaube ich, oder? Ja,
der soll es wohl werden.
Der Obwohl von Arsenal, glaube ich, auch noch ein Vanille Talent. So.
Mhm. Ja. Wäre auf jeden Fall der bessere Transfer.
Ja, wie gesagt, wird man sehen, aber ich glaube, Hausaufgaben gemacht für den HSV war an so eine, oder ist an so einem Tag einfach nicht mehr drin. Ich glaube, da gibt es andere Spiele, wo man dann besser bewerten kann. Und deswegen kann man es, glaube ich, kurz machen. Kurz, souverän, verdienter Sieg für den BVB.
Ja, erste Halbzeit der HSV komplett verschlafen, zweite Halbzeit mutiger aufgetreten, auch noch schon vor dem Platzverweis. Ja, und dann der große Heilsbringer, den alle zurück in Hamburg haben wollten, hat ja dann am gestrigen Montag, wurde es ja bestätigt, beim nächsten Heimspiel wird Fabio Vieira wieder das Trikot des HSV überstreifen, und dann hat der HSV auf jeden Fall, gerade was den Offensivbereich angeht, eine deutliche Verstärkung bekommen. So.
Ja, es ist der Spieler, glaube ich, der letzte Saison schon prägend war für das Spiel. Ja, und das ist ein Top-Transfer, das muss man ja wirklich so sagen. So einen Spieler überhaupt erstmal nach Hamburg zu bekommen, da muss man auch fragen, auf welche Geldquelle der HSV da nochmal gestoßen ist. Also sie haben ja wirklich einen recht guten Sommer hinter sich gebracht, was die Ausgaben betrifft. Aber ja, ich glaube schon jetzt auch, das Dortmund-Spiel mal ausgeklammert, dass wir jetzt gerade in den nächsten Wochen auch einen ganz anderen HSV sehen werden, einen anderen Auftritt, auch eine andere Spielweise. Jetzt am Sonntag Heimspiel gegen Mainz, also da erwarte ich mir schon ein ganz anderes Spiel, gerade auch was Offensivaktionen betrifft. Ja, und dann wird man mit dem HSV auch in dieser Saison rechnen müssen.
Haben ja dann noch einen Rechtsverteidiger geholt, Zakaria El Kadai, marokkanischer Nationalspieler, auch bei der WM gespielt. 10 Millionen, auch eine stolze Summe, aber wohl deutlich unter Marktwert, der wohl so bei 16, 17 Millionen liegt. Der HSV hat wohl die letzten Jahre sehr, sehr gut gewirtschaftet, was man so gelesen hat. Also ist jetzt nicht irgendwie auf Pump oder so. Von daher war der absolute Wunschspieler auch von Mervin Polzin. Mal schauen, was der Junge so drauf hat in den nächsten Wochen, Monaten. Kommen wir zum Sonntag, Fabi. Und da hat der SC Freiburg mit einem Spieler, den wir alle, habe ich gesehen, beim Kicker-Manager-Spiel haben, ja, den SC zum ziemlich verdienten Heimsieg geschossen. Die Rede ist von Suzuki.
dachte ich mir fast, was leider auch zu befürchten war, dass der Eindruck der Bremer, den man auch haben konnte vor der Saison, ein Stück weit bestätigt wurde. Und der Spielverlauf, ja, vielleicht ist es dann in der Deutlichkeit auch ein bisschen zu viel des Guten, aber trotzdem hat man schon gesehen, was man von den Bremern vielleicht auch im Laufe der Saison erwarten darf, und das ist wirklich nicht viel. Und das macht mir persönlich wirklich Sorge, wenn man es mit den Bremern hält.
Wir haben ja bei dem Spiel quasi alles vermissen lassen, was man hätte auf den Platz bringen müssen. Ne? Anfang, oh ja. Intensität, Zweikampfverhalten, offensiv komplett Flaute gewesen. Und dann auch noch Jens Day verloren, mehrere Monate. Dieses Jahr sehen wir wohl nicht mehr. Eigentlich den Spieler, um das ja, Konstrukt Bremen da komplett aufgebaut ist, die Aufstellung. Ganz, ganz bitter für Daniel Thun und Co. Aber ich sehe da auch eine ganz schwere Saison vor den Bremern. Und der SC Freiburg, Sören, 4 Spiele, 4 Siege in dieser noch jungen Saison, 16-4 Tore. Es läuft beim Sportclub.
Ja, fantastische Frühformen haben natürlich auch den Vorteil, dass sie jetzt schon ein paar Spiele, glaube ich, im Tank haben einfach. Und dass sie eingespielt sind. Klar haben sie jetzt im Sommer noch ein bisschen was getan auf dem Transfermarkt, aber sie sind eingespielt. Jeder weiß, was er zu tun hat, auch wenn sie mal Sambi verloren haben. Die Mannschaft ist total gefestigt, auch im Mittelfeld. Und sie spielen ihr Spiel durch und sie ziehen ihr Spiel durch. Und wenn es dann halt mal so klickt, wie jetzt am Sonntag, dann ja, schießt du Werder Bremen dann auch mit dem 4-1 ab. Aber das, wie gesagt, das habe ich ja auch schon in meiner Abschlusstabelle getippt. Das ist eine Mannschaft, die Saison, die sehr, sehr erfolgreich Fußball spielen wird.
Ja, das stimmt. Und dann kommen wir noch zum letzten Spiel. Die Euphorie war grenzenlos. Ja, und am Ende, nach dem Spiel in Augsburg, folgt die Ernichterung, Fabi. Mit einem 3-0.
Vielleicht ist man sogar so geneigt, dass man sagt, lieber so als mit irgendeinem absoluten Wahnsinnsergebnis in die Saison starten, weil es ist genau das, was ein Stück weit im Vornherein klar war, dass es für die Schalker um nicht mehr und nicht weniger geht, als irgendwie sich über den Strich zu retten in dieser Saison. Klar, die Augsburger haben vielleicht auch ein bisschen mehr Spielglück auf ihrer Seite gehabt. Das muss man auch ehrlicherweise vielleicht so festhalten. Aber es war schon auch sehr, sehr überschaubar, spielerisch, technisch, vor allem auch bei den Schalkern. Klar, ich meine, am zweiten Halbzeit dann mit der roten Karte, dann war ein Stück weit irgendwo auch der weitere Spielverlauf vorgegeben in einer gewissen Hinsicht oder klar, in welche Richtung es kippen könnte. Aber ja, 3-0 zum Einstieg sorgt natürlich dafür, dass ein Stück weit die Euphorie ein bisschen gedämpfter sein dürfte.
Ja, und der FCA, Sören, den kann man auch ein Kompliment machen. Ziemlich abgezockt nach dem 1-0 dann auch das Spiel verwaltet und runtergespielt. Am Ende dann noch die 2 Tore nachgelegt, 1 in der Nachspielzeit. Also, ja.
Ja, ich glaube, der Matchplan, wie es so schön heißt, von Manuel Baum, der ist komplett aufgegangen. Sie haben Schalke schon mehr den Ball überlassen, haben Schalke das Spiel machen lassen, und da hat man gesehen, ja, dass die Mannschaft von Miro Muslic jetzt gerade auch in dieser Bundesliga-Saison vielleicht nicht darauf ausgerichtet ist, Großteil des Spiels machen zu müssen. Dass da eben auch die Kreativität fehlt, die Lösung fehlt, sondern dass sie eher darauf ausgerichtet sind, selbst tief zu stehen und auf Konter zu lauern. Das hat Augsburg sehr gut gemacht. Auch in der Höhe, glaube ich, durchaus verdient, weil sie sehr effektiv waren. Aber dennoch, glaube ich, muss man auch aus Schalker Sicht sagen, sie waren jetzt nicht weit weg, gerade auch das Spiel auszugleichen, 1-1 zu machen. Von daher ist es vom Ergebnis vielleicht, klingt es recht deutlich. Aber da kann Schalke schon drauf aufbauen, jetzt gerade auch auf die kommende Woche ein Heimspiel gegen die Bayern, was natürlich auch nochmal ein absolutes Highlight-Spiel werden wird. Aber das sind, glaube ich, erst in 2 Wochen so das Spiel, wo sie sagen, okay, da müssen wir jetzt langsam mal Punkte holen gegen Union Berlin. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, sie waren der deutliche oder chancenlos gegen Augsburg. Mhm.
Zumindest sollte Miro Muslic und die Schalker nicht den Fehler machen, so wie jetzt gegen Augsburg mit der Dreierkette so hoch verteidigen. Gegen die schnellen, jetzt Augsburger unter anderem Kadee und jetzt am Wochenende kommen dann halt Olise und Co. Also gerade was das Tempo angeht, hatten die Schalker schon deutliche Defizite, ne, die dann da ja, ans Licht kamen. Ja. Sollte man dann schon deutlich tiefer verteidigen. Gut, werfen wir noch einen Blick, Fabi, kurz aufs Kicker-Manager-Spiel. Haben wir uns eigentlich alle ganz gut geschlagen, denke ich. Mit 69.
Okay, würde ich sagen, oder? Also es geht auch deutlich besser.
Ja, also wenn ich mir den ersten angucke, also die ersten fünf vom ganzen Kicker-Manager-Spiel, die alle mitspielen, haben alle unter anderem Suzuki und Karezas mit drin. Und Brown war auch so ein Spieler, den, glaube ich, gefühlt jeder hat. Bei dir gucke ich gerade mal, Philipp Tietz 0 Punkte. Ja, okay, Muslia hast du in der Startelf drin gehabt.
Kommt noch irgendwann.
Sören hat
Harry Kane hätte ein paar mehr Punkte machen können.
Waren, glaube ich, nur 6, die er geholt hat. Ja, und Sören hat gefühlt 30 Punkte auf der Ersatzbank gelassen mit Dalinga und Latelat. Ne? Ja. Dann wäre es der Spieltagssieg für dich gewesen, Sören. Naja. Kurzes Update noch, Zweitliga, Sören?
Gerne. Einige Tore gefallen am zurückliegenden Wochenende. Schon torreich begonnen am Freitagabend. Die Hertha aus Berlin, die ja mit dem Club oder mit dem Club sicherlich das formstärkste Team im Moment der zweiten Liga ist. 5:3 Auswärtssieg gegen Braunschweig. Die Bochumer, eins der ja schlechtesten Spiele bisher, gegen Osnabrück 1:0 verloren. Ja, und der Samstag ging auch relativ torreich weiter. Die Heidenheimer konnten sich so ein bisschen den Frust von der Seele schließen, 5:3 gewonnen. Nürnberg festigt die Tabellenführung im 4:1 gegen Bielefeld. Ja, und das Krisenteam aus Hamburg, der FC St. Pauli, verloren gegen Kaiserslautern. Also es gibt so leichte Tendenzen in der zweiten Liga. Aber grundsätzlich muss man sagen, auch was die Gegentorflut bei einigen Teams betrifft, das wird sich hoffentlich in den nächsten Wochen so ein bisschen stabilisieren.
Offen wie ein Scheunentor teilweise.
Ja.
Hannover ersten Saisonsieg geholt in Darmstadt. Die Darmstädter mit einem Punkt am Tabellenende. Davor Kiel mit 2 Punkten, ähnlich wie Pauli. Also ist so ein bisschen durchgewürfelt die Tabelle, ne, was das angeht. Der VfL Wolfsburg auch in die Spur gefunden, jetzt mit 7 Punkten nach 3 Spielen, auch ganz gut. Also was das angeht, werden wir da die nächsten Wochen im Blick haben, wie es da weitergeht. Eine gute Nachricht beim Club noch. Soma, der Topstürmer, wird wohl bleiben. Es sei denn, da kommt wirklich noch was 20-plus-mäßiges an Angebot rein. Mit Sicherheit auch eine gute Nachricht. Mit der Hoffnung, vielleicht dann dieses Jahr um den Aufstieg mitzuspielen. Ja, und dann sind wir eigentlich soweit super durchgekommen. Fast eine Stunde. Wollen wir schon auf die kommenden Spieltag schauen, Fabi?
Machen, gerne.
Wenn wir einmal tippen, hat ja so gut geklappt jetzt am Wochenende mit uns. Und dann starten wir am Freitagabend mit dem Heimspiel vom VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln, Fabi.
2:1.
2:1-Sieg für den VfB?
Ja.
Okay, dann der Samstag, Sören, empfängt die TSG Hoffenheim Borussia Dortmund.
2:2.
Okay. So, Leverkusen rehabilitiert sich gegen Union Berlin. Das wird ein lockeres 3:0 werden.
Boah.
Fabi, Gladbach-Elversberg.
1:1.
So, und ich überlasse dir die Bremer, die RB Leipzig zu Gast haben.
Ja. Mhm. Ich befürchte Schlimmes, ehrlich gesagt. Ich würde dann auf ein 1:4 tippen. 1:4.
So, jetzt kriegt Fabi 2 Spiele von mir. Paderborn, vielleicht nicht gegen Freiburg.
Okay.
Ja, und dann natürlich das Comeback, das Wiedersehen von Manuel Neuer auf Schalke, die Bayern zu Gast.
Möchte ich nicht tippen.
Möchte ich nicht tippen, Sören. Nee.
1:4.
1:4, okay.
Hätte es dann auch wenigstens 0:4 sein.
So, ich denke, der HSV wird zumindest einen Punkt holen gegen die Mainzer am Sonntag. Und dann Fabi nochmal, Frankfurt, Augsburg.
Ich gehe mit Adi Hütter und sage 3:1.
Okay, gut, dann haben wir das ja auch schon erledigt. Und dann wünsche ich euch noch eine angenehme Restwoche. Ist ja noch Pokal, Fabi, die Bayern zu Gast in Osnabrück morgen.
Ja, erstmal haben wir heute noch HSBC oder wie?
HEBC.
Wie?
HEBC, glaube ich, oder?
Ja, das können wir jetzt noch nachschauen.
Jetzt reißt da ein Thema an und habt noch nicht mal...
Ja, HEBC, Hamburg Eimsbütteler Ballspielclub.
So. HEBC versus BVB.
Im Volksparkstadion?
Im Volksparkstadion. Ich glaube, über 40.000 Tickets auch verkauft. Freut mich für den Oberligisten. Aber das ist natürlich auch, glaube ich, für die übertragenden Sender. Das ist ein Spiel, das wird, ich sage, und wenn ich es richtig habe, dann dürft ihr mich auf ein Bierchen einladen irgendwann im Stadion. Ich sag 9-0.
9-0, okay.
Ja.
Sören, was hast du denn beim FC Bayern in Osnabrück?
Ja.
Nicht 9-0.
Nein, ich sag, das wird trotzdem, trotzdem eine deutliche Angelegenheit hier Osnabrück, ja, auch wenn sie jetzt gegen Bochum gewonnen haben. 5-0.
5-0. Okay, gut.
Ich sehe gerade bei hier auf Social Media, Instagram laufen die ganze Zeit die Bilder von dem letzten Pokal aufeinandertreffen. Boah, das war, glaube ich, so um die 2000er rum. Damals noch Olli Kahn im Tor, wo die Bayern mit Ach und Krach 3-2 gewonnen haben. Ich glaube, Roy Makaay in der letzten Minute oder Nachspielzeit den Siegtreffer. Also es gab auch schon hitzige Partien an der Bremer Brücke.
Das stimmt, in der Tat. Das stimmt. Wir werden sehen in der nächsten Folge nochmal kurz besprechen und dann in diesem Sinne eine schöne Restwoche. Hat wieder Spaß gemacht mit euch.
Ebenfalls, auf jeden Fall. Schöne Woche. Und nächste Tschüss. Woche geht ja dann Champions League los, oder? Kann das sein?
Der war noch schon. Jetzt haben wir auch noch Champions League nächste Woche.
Nächste Woche?
Ja. 8.9. auch schon. Gestreckt über 3 Tage der erste Spieltag.
Na guck mal, dann würde uns wenigstens nicht langweilig.
Genau. Alles klar.
Dann in diesem Sinne jetzt,
jetzt aber.
Auf Wiederhören. Macht es gut. Tschö.